Gut, ich starte gerade mit dem Lesen vom Text aus dem Hebräer 11,11. Kann man sich sehr gut merken. In dem Abschnitt lesen wir: Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Das ist der kurze Abschnitt über Sarah. Und ihr habt ja schon ein bisschen über zwei Persönlichkeiten nachgedacht. Und wenn man so die ganze Auflistung anschaut von diesen Glaubenshelden, der Abel, okay, können wir verstehen, dem sein Opfer, das hat Gott offensichtlich gefallen. Der Henoch, der hat ist mit Gott gewandelt, sodass Gott ihn irgendwann zu sich genommen hat, der Noah. Der hat Gnade gefunden bei Gott, das muss ein ja, wirklich herzensdemütiger Mensch gewesen sein. Der Abraham, der Vater vom Glauben, ein auserwähltes Werkzeug von Gott, das Gott berufen hat. Aber was macht Sarah in dieser Aufzählung? Was macht sie da drin? Hat der Schreiber vom Hebräerbrief einen Aussetzer gehabt? Ich sage jetzt das ein bisschen frech. Hat der Bischof Abraham nachher, ja, Zara nehmen wir auch noch rein irgendwie. Zara, bekannt für ihr Lachen vom Unglauben. Bei dem Gottesbesuch, wo wir später noch darauf zu sprechen kommen. Es ist natürlich kein Ausrutscher, dass die Erzmutter von Israel da erwähnt wird. Und wir werden entdecken, dass wir da die Menschlichkeit einerseits drin sind, aber auch den Glauben. Ich muss allerdings sagen, mich hat die Auseinandersetzung mit der Sarah, ich habe selber noch nicht so viel Predigt über Sarah gehört. Ich weiss jetzt wirklich gar nicht wo. Und habe mich selber sehr herausgefordert gefühlt. Ich habe gedacht, das habe ich mir da angetan, dass ich Sarah genommen habe. Manchmal sagt man, ja, ist gut, mal, nehme ich. Genau, und gemerkt, okay. Der Fokus soll einfach sein, heute so ein bisschen zu verstehen, wer ist sie? Was macht ihr das Leben aus? Was macht ihr das Leben aus und wer ist sie? Auf die einen Seite können wir mal festhalten, dass Zara eben nicht einfach nur die Frau war vom Abraham, sondern eben auch die Halbschwester vom Abraham. Die Halbschwester, also der Vater Terach, hat offensichtlich zwei Frauen gehabt. Zara hat eine andere Mutter gehabt wie der Abraham, aber der gleiche Vater. Und der Abraham hat in dem Sinn seine Halbschwester zur Frau genommen, lesen wir. Es ist ihm gegeben worden. Ich kann mir vorstellen, dass das auch ein Stück weit auch eine Abschottung ist gegenüber anderen Kulturen, Einflüssen, dass man das auch so gehandhabt hat. Das macht einmal Zara aus, Halbschwester und Frau von Abraham. Dann ist Zara eine sehr schöne Frau gewesen. Das kann ich so sagen, weil das biblisch ist. Offensichtlich ist sie das gewesen. Ja, das kann uns vielleicht stutzig machen, gibt es das überhaupt, oder? Es war die Meinung von Mose, es war offensichtlich die Meinung auch von den Fürsten von Ägypten, vom Pharao, vom König Abimelech. Ich weiss nicht, ob es euch auch wundern würde, wie jetzt die Sarah wirklich ausgesehen hat. Sie ist ja nicht die Einzige, die so bezeichnet wird. Sie reiht sich ein mit 13 anderen Frauen. Also da haben wir eine Aufzählung von Sarah, Rebekka, Rahel, also die Erzmütter, aber auch die Töchter von Hiob oder die Königin Vashti oder die Esther, Tamara, Bathseba und so weiter. Schönheit ist nicht alles, das wissen wir lesen auch in der Bibel. Eine schöne Frau ohne Zucht ist wie eine Sau mit einem goldenen Ring durch die Nase, kennen wir auch, oder? Ist nicht alles. Auch bei den Männern gibt es so Bezeichnungen. Der David war auch sehr schön gewesen, oder der Abschalom, sein Sohn. Kein Mann in Israel so schön wie er. Und zwar von der Fußsohle bis zum Scheitel, heisst es. Es ist schon noch interessant, die Bibel da das so beschreibt. Ja, Schönheit ist nicht einfach besser, sondern es bringt eben auch Leiden mit sich. Aber bevor ich mich da verstricke, Zara ist eine Frau gewesen, und das hat ihr das Leben auch ausgemacht, die auf Reisen war. Viel unterwegs, zusammen mit dem Abraham natürlich. Von Ur in Chaldea lesen wir, ist er berufen worden nach Haran. und nachher sich aufgemacht Richtung Kanaan. Ich habe da mal eine Karte dabei, die das ein bisschen veranschaulicht, den Weg, die Strecke. Also da reden wir von mehr als 1000 Kilometern, wo man da unterwegs ist, von einem Ort zum anderen. Und ich weiss nicht, ob man das so sieht. Bei dem Bild sieht man noch ein bisschen die heutigen Länder, also da Irak, Syrien, Jordanien, Israel, Ägypten. Also da, die sind wirklich unterwegs gewesen. Und zwar nicht mit 20, sondern wo sie schon ein bisschen älter gewesen sind. Und wenn man sich noch vorstellt, dass wo sie nach Israel gekommen sind oder nach Kanaan, da sind sie in eine Hungersnot reingekommen und sind dann eben weiter nach Ägypten gegangen. Gezwungenermassen. Nebenbei hat sie noch die unschönen Erfahrungen, Erlebnisse gehabt. Das hat auch zu ihrer Geschichte gehört, natürlich. Also, die Angst vom Abraham, weil er so eine schöne Frau hat, die könnte ihm genommen werden und sein Leben könnte beendet werden. Und darum hat er sie ja eben als Schwester ausgegeben. Und sie hat sich auch darauf eingelassen. Und in dem Sinn kann man jetzt sagen, entweder sagst du, es ist eine Halbwahrheit oder es ist eben gleich eine Wahrheit. Auf jeden Fall ist sie tatsächlich dann beim Pharao gelandet und hätte Gott nicht eingegriffen, dann hätte der Pharao sie zur Frau genommen. Das ist schon noch krass. Denke mal, Abraham und Sarah ist materiell sicher gut gegangen, aber psychisch weniger. Und dann sind die Plagen gekommen, oder, über das Haus vom Pharao, und er hat erkannt, dass der Ursprung muss bei der Sarai liegen und hat sie zurückgegeben. Übrigens, viel später passierte genau das Gleiche nochmal beim Abimelech. Das ist noch bemerkenswert. Also so Ereignisse gehören auch zur Geschichte von der Sarah. Wo sie wieder nach Kanaan gekommen sind und sie sich vom Lot getrennt haben, mich so versuche hineinzusetzen, da fragst du vielleicht schon, hey, was bringt das Leben? So als Sarah. Was bringt das Leben? Ich bin da mit dem Abraham unterwegs, kann ihn gerne, aber was bringt das Leben mit sich? Sie sind nach Hebron gegangen, bei Mamre. Genau, also Sarah, eine Frau, die unterwegs war. Ein wesentlicher Teil, den Sarah ausgemacht hat, war auch der unerfüllte Kinderwunsch. Und wenn wir beim Stammbaum lesen vom Terach, da finden wir schon von Anfang an den Hinweis, dass Sarai unfruchtbar war. Wird mehrfach erwähnt und das würde sich auch nicht so schnell ändern. Gott hat es zulassen, aber er hat auch einen Plan gehabt. Da vielleicht eine Klammer auch aufmachen, unerfüllter Kinderwunsch, das ist ja nicht nur seinerzeit Realität gewesen, sondern ist auch heute Realität. Jedes siebte Paar kann kein Kind bekommen, obwohl es gerne hätte. Das ist manchmal so das Paradox, die einen könnten und wollen nicht und andere würden gerne und können kein Kind haben. Das ist eine schwierige Geschichte und ich merke selber wieder das Bewusstsein, wenn du Kind hast, dass das ein Gnadengeschenk ist, wo du einfach gar nichts dafür kannst. Das ist ganz wichtig. Also über das rede ich in jeder Ehevorbereitung, weil das einfach so wichtig ist zu betonen. Und ich denke, am ehesten können die Betroffenen heute nachvollziehen, was das für Sarah seiner Zeit bedeutet hat. Ich betone am ehesten. Ich denke, es war gleich noch mal ein bisschen anders gewesen. Die Kultur seiner Zeit, die war schon ausgeprägter gewesen, dass wenn du kein Kind hast, Entschuldigung, dann bist du wertlos. Dann ist das fast ein bisschen eine Schande gewesen. Oder so hat es sich angefühlt, ein Versagergefühl, ein Beschämtsein. Hat auch die Missdeutung, eine Kinderlosigkeit, das ist eine Strafe. Da muss irgendetwas in deinem Leben falsch gelaufen sein oder falsch am Laufen sein. Dazu kommt, dass wenn du kinderlos bist, hast du keine Pensionsversicherung, oder? Das war ein Stück weit Pensionsversicherung gewesen. Wenn du älter wirst oder wenn du krank wirst, du kein Kind hast, bist du sicher mehr allein. Nachkommen haben bedeutet ein Stück weit auch Lebenssinn haben. Und wenn du Nachkommen hast, dann hast du dich gesegnet gefühlt. Und wenn du kein Nachkommen gehabt hast und das ausgelöscht war, der Name nicht weitergegangen ist, dann ist das irgendwie, hat sich wie ein Fluch angefühlt, oder? Und seinerzeit haben wir auch nicht die Möglichkeiten gehabt, oder? Wo man heute hat. Also eine Randbemerkung vielleicht. Israel heute ist ein Vorreiter in Sachen Möglichkeiten, wie man auf alternative Möglichkeiten Kinder bekommen kann. Finde ich noch interessant. Also dort zahlen Krankenkassen bis 45 nahezu komplett Kosten für schauen, dass ich es richtig ausspreche, In-vitro-Fertilisation, genau. Sowohl für Alleinstehende wie auch für lesbische Frauen. Genau, Klammer zu, diese Möglichkeiten haben sie nicht gehabt. Wie auch immer, dass man natürlich auch bewertet. Jetzt, das ist eine absurde Situation, wenn wir uns hineinversetzen, nach dem Tod von Terach haben sie sich aufgemacht Richtung Kanaan. Und der Abraham war 75. 75. Und Zara war 65. Mit dieser Verheißung, dass da ein riesen Volk kommen. Ein grosses Volk nachkommen. Und da spüren wir raus. Es ist eine riesen Spannung zwischen der Verheißung und der erlebten Unfruchtbarkeit von dieser Sarah. Und ich denke, Sarah hat sehr wohl mitbekommen von dieser Berufung. Die haben sicher miteinander geschwätzt und sie hat von den Erlebnissen, von dem wundersamen Reden von Gott sicher teilt bekommen, wo der Abraham ihm gesagt hat, Gott hat mir gesagt, dass er uns in ein neues Land hineinführen will und dass er meinen Namen will gross machen, dass er ein grosses Volk möchte hervorgehen lassen, dass gesegnet sollen sein, die ihn segnen, und verflucht sein, die ihm verfluchen. Und dass sie ihm gesegnet sollen werden, alle Nationen, alle Stämme der Erde. Zara hat auch gewusst von dem zweiten Reden nach der Trennung vom Lot, wo Gott gesagt hat, und ich will deinen Samen machen wie den Staub auf der Erde. Wenn ein Mensch den Staub auf der Erde zählen kann, so soll man auch deinen Samen zählen können. Sie hat von dem gewusst, von dem Wort, von dem Zuspruch. Gott hat zum Abraham gesagt in der Offenbarung, du musst keine Angst haben, ich bin dein Schild und dein sehr grosser Lohn. Und Abraham, der hat die Frage schon auch gestellt, was möchtest du mir geben, da ich kinderlos dahingehe. Er hat vielleicht am Ende an Eliezer gedacht, den Hausangestellten von Damaskus. Und Gott hat ihm betont, aus deinem Lieb soll er kommen, aus deinem Lieb. Und Sarah gewusst, sie ist die Frau von dem Abraham. Sie ist doch damit betroffen. Der Abraham hat erzählt, sicher auch von dem Erlebnis, wo er das Opfer mit Kuh, Geiss, Widder und Tauben gemacht hat, wo Gott ihm gesagt hat, und er eingeschlafen ist und dann ist er verwacht und da sind die Fackeln gewesen und der Feuerofen, wo da drin ist. Und Gott wieder bestätigt hat, ich will das Land euch schenken oder dir schenken. Vielleicht betonen, dir schenken. Aber sie hat das gehört und sich sicher mit betroffen gefühlt. Zwischen Verheißung und Unfruchtbarkeit. Ja, und jetzt ist es so, dass ja Zara dann auf eine Idee gekommen ist in dieser Spannung. Und das gehört auch zu ihrer Geschichte. Zara sagt zum Abraham, das ist ja noch bemerkenswert, der Herr hat mich verschlossen. Der Herr hat mich verschlossen. Und die Idee war, irgendwie nachzuhelfen. Ich weiss nicht, ob sie dieser Verheißung nachhelfen wollte oder ob es um ihre Ehre gegangen ist oder um ihre Sicherung. Die ägyptische Magd Hagar, die soll am Abraham zur Frau gegeben werden. Das war der Vorschlag. Und wenn man jetzt erwartet, dass der Abraham da mal insistiert und sagt, so nicht, nein, das geht gar nicht, dann täuschen wir uns. Er hörte auf die Stimme Sarais. Hagar ist die Nebenfrau geworden und Zara hat das willen. Und Hagar ist schwanger geworden. Und dann ist etwas passiert. Sie hat sich erhoben über ihre Herrin. Plötzlich von oben herab. Ich bin schwanger, du nicht. Ich bin gesegnet, du nicht. Ich kann dem Abraham, ich kann ihm ein Kind schenken. Irgendwo kindisch natürlich, aber irgendwie so ist es ein bisschen abgelaufen. Und wenn Eifersucht ins Spiel kommt, und das ist nicht nur bei Frauen der Fall, auch bei Männern, dann kann das eine Eigendynamik haben, die unschön ist. Und wir sehen, dass Zara da auch irgendwo durchgedreht ist. Sie geht zum Abraham. Und sie macht ihm den Vorwurf, sagt, ich habe dir die Hagar gegeben. Sie ist jetzt schwanger und sie demütigt mich. Du bist schuld. Du bist schuld. Da fühlen wir uns zurückversetzt in den Garten Eden. Von der Schuld, von der gegenseitigen Schuldzuweisung. Jeder gibt die Schuld irgendwie weiter. Und wenn man jetzt auf die einen Seite denkt, what, das kann ja gar nicht sein, dass sie ihm überhaupt den Vorwurf macht. Und denkt, jetzt bahnt sich ein Ehestreit an. Der Abraham sagt, es ist deine Sklavin, sie ist in deinen Händen. Und dann behandelt sie Zara behandelt Hagar richtig fies. So fies, dass sie flüchtet, weggeht, nur noch weg. Wahrscheinlich hat sie nur noch umkommandiert. Und Gott ist in ihrer Gnade begegnet der Hagar, sagt, gang zurück, ordne dich unter. Und sie macht es, bringt den Sohn auf die Welt, den Ismael. Der Abraham war schon 86. Wir können uns vorstellen, dass das Verhältnis von Sarah und Hagar nicht besser geworden ist, wie wir auch später sehen. Aber das ist auch ein Teil dieser Geschichte. Die Hagar. Und der Sohn Ismael. Und jetzt kommt der Zeitpunkt, wir können sagen, der Kairos-Moment, der Moment, wo Gott bald die Verheißung erfüllt. Zuerst noch bestätigt. Gott bereitet Abraham vor, er ist 99, zum x-ten Mal bestätigt er, und diesmal sagt er aber auch klar, von der Sarah soll das Kind kommen. Von der Sarah. Gott sagt, ich will sie segnen und ich will dir von ihr einen Sohn geben. Und da sollen die Nationen kommen. Und dann kommt das Lachen von Abraham. Also er hat da gelacht. Nicht nur Sarah. Ich, 100-Jährige und meine 90-jährige Frau. Und dann sagt er, ach, dass Ismael vor dir leben möchte. Also er denkt an Ismael, ah Gott, du musst es so meinen. Du musst es so meinen. Gott sagt, nein. Das ist euer Werk. Das ist euer Werk. Bundesverheißung gilt mit deiner Frau, der Sarah. So ist das. Und mit dem Isaac, so soll er heißen, mit ihm möchte ich den Bund weiterführen. Und da kommt die Anweisung über die Beschneidung. Also mein Bund mit deinem Samen, mit der Sarah, durch den Isaac im nächsten Jahr. Im nächsten Jahr, zu einer bestimmten Zeit, wird es soweit sein. Und ich gehe fest davon aus, dass Sarah von dem Reden mitbekommen hat, wo der Abraham da nochmal so die Offenbarung von Gott bekommen hat und er zu ihm geredet hat. Und dann kommt eben der göttliche Besuch. Ein heißer Tag, plötzlich kommen die drei Männer. Das ist eigentlich eine Erscheinung vom Herrn. Plötzlich haben wir auch die Einzahl. Also, das deutet, glaube ich, alle, da ist man sich eins, dass da der Herr ist. Und Abraham spürt das auch. Er geht zu der Sarah, gibt den Brotfladenbach-Auftrag und am Knecht sagt er, komm, das Kalb zubereiten und dann essen sie das draussen. Abraham mit dem Herr oder mit diesen drei Männern. Sarah aber ist nicht dabei. Sie ist im Zelt. Sie spielt ein bisschen Versteckis. Sie hört gleichzeitig eben noch mit, was da geredet wird. Sie ist neugierig. Und dann kommt die Nachfrage von Gott. Wo ist eigentlich Sarah? Finde ich sowieso immer lustig, die Frage. Er weiß es genau. Sie ist im Zelt. Und jetzt hört Sarah, wie Gott sagt, nächstes Jahr werde ich wiederkommen und Sarah wird einen Sohn haben. Und wo Sarah das gehört hat, hat sie ihrem Herz gelacht. Und wir lesen, dass sie sich gesagt hat, ich bin verblüht. Und so, also kann es da eigentlich gar nicht wörtlich. Ich bin verblüht und soll Leben aus meinem Leib hervorgehen und mein Mann, das ist ein alter Mann. Und zudem ging es ihr nicht nach der Weise der Frauen, wie die Bibel das immer so schön umschreibt. Genau. Und dann sagt der Herr zum Abraham, warum lachen Sarah? Warum lachen sie? Sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein? Sarah hört das. Ich habe nicht gelacht. Gott sagt, doch, du hast gelacht. Auch ganz witzig, finde ich. Ich habe nicht gelacht. Doch, du hast gelacht. Und dann hat sich das erfüllt, so wie es Gott vorausgesagt hat. Die 90-jährige Sarah bringt ein Kind auf die Welt, wo Isaac soll heissen. Der Ismael zwischen 14 und Tini. Das ist schon ein junger Erwachsener. Und wir lesen da davor, dass Gott hat mir ein Lachen bereitet. Wer es hören wird, der wird mir zulachen. Und sie sprach, wer hätte das dem Abraham verkündet, dass Sarah Kinder stillt, dass ich ihm einen Sohn geboren habe in seinem Alter. Sie sagt, in seinem Alter. Aber ich denke auch in ihrem Alter, oder? Ja. Das war jetzt so der Schnelldurchlauf von dieser Geschichte von Sarah, von dieser Erzmutter, von dieser Frau, die Gott am Abraham zugedacht hat, dass aus ihrem Schoß das Volk soll hervorgehen. Ich finde es bemerkenswert, über die Frau nachzudenken. Und man kann da sicher Verschiedenes festhalten. Das eine, und das ist in dieser Themenserie, glaube ich, auch etwas, was hervorgehen soll, sie war ein Mensch, wie du und ich. Und vielleicht ist sie eben bei ihr, wo man es am allerernsten könnte glauben, wenn man so ein bisschen Geschichte anschaut. Ja, da sind Zweifel da gewesen. Ich glaube, es wäre uns allen gleich gegangen in dieser Situation. Verheißung, ausbleibende Erfüllung. Und ich vermute, ihr kennt das alle. Ihr kennt, dass eure Verheißung zugesprochen worden ist. Ihr habt sie in der Bibel gelesen, ihr habt etwas erkannt. Oder vielleicht hat euch jemand etwas zugesprochen, wo du gemerkt hast, mal das verhebt, das sehe ich in der Bibel. Und Gott hat es bestätigt, eine Verheißung. Du hast geglaubt, du hast erwartet, du hast gehofft. Aber es ist nie so weit gekommen. Vielleicht bist du aktuell in so einer Situation drin. Oder schaust zurück auf so etwas. Das nicht erfüllt von einer Verheißung, das kann zermürben. Wir lesen Psalm 94, 14. Du lässt die Deinen nicht im Stich. Und Jesus sagt, ich bin bei euch alle Tage bis der Weltende. Und vielleicht fragst du dich, aber wo bist du denn in meiner Krankheit? Wo bist du denn in meinem Leiden inne? Wo bist du denn in meinem Unvermögen inne? Wo ist deine Anweisung, wenn ich nicht weiter weiss? Vielleicht ist dir etwas versprochen worden, zugesagt worden. Ein prophetisches Wort vielleicht. Dass deine Kinder den Weg mit Gott werden finden. Aber es sieht im Moment überhaupt nicht danach aus. Vielleicht ist dir zugesagt worden, dass die Verletzung, die dir jemand zugefügt hat, heilen wird. Weil dich jemand richtig tief verletzt hat. Aber du merkst, es ist überhaupt noch nicht gut. Vielleicht hast du die Zusage schon bekommen, er gibt den Müden Kraft. Die auf den Herrn harren, bekommen neue Kraft. Aber du fühlst dich permanent ausgelaugt. Ihr kennt eure Situation am besten, wo ihr drin sind. Aber nichtsdestotrotz wissen wir, haben wir die Zusage in der Bibel, dass Gott immer da ist, immer treu ist, immer wahrhaftig ist, immer wirkt und immer liebt. Aber er macht es auf seine Art. Aber letztendlich wundersam. Und es ist schön, dass wir nicht nur die Geschichten haben, wo wir drinstehen, sondern hoffentlich auch die ein oder andere, wo wir es haben dürfen erleben. Dass Gott treu ist. Aber wenn du drin bist, dann siehst du es nicht. Du kannst glauben, du kannst erwarten, du siehst es nicht. Und ich vermute, Gott hat bei der Sarah sie auch in die Abhängigkeit hineinführen. Dass sie erkennt, dass sie 100% angewiesen ist auf Gott. Das war eine Prüfung. Gott prüft uns auch. Er versucht uns nicht zum Bösen, aber er prüft uns. Die Unfruchtbarkeit war ja nicht Gott gewirkt. Sie ist ein Folge der Sünde. Aber Gott hat es genutzt. Was macht Sarah oder was machen eben wir in solchen Situationen? In welcher Gefahr stehen wir? Wir wursteln gern. Wir tun gern nachhelfen. Wir nehmen eben bildlich gesprochen die Hagar. Wir gehen unseren eigenen Weg. Oder vielleicht sagen wir, ja, wahrscheinlich haben wir Gott verhört. Oder Gott nimmt es wahrscheinlich nicht so genau. Und wir ziehen unser eigenes Ding durch, anstatt auszuharren, anstatt auf Gott zu vertrauen und festzuhalten daran. Die Frucht, oder besser gesagt, der Fluch vom menschlichen Wursteln, das sehen wir exemplarisch bei der Sarah. Fatal. Eifersucht und Streit. Jetzt muss ich mal schnell, Entschuldigung, mal schnell. Ich muss den mal schnell richten. Irgendwie hebt es nicht so recht. So, jetzt ist es gerade besser. Also das ist die Eifersucht und Streit. Da ist der Ismael, der sich sogar, lesen wir, über den Isaac lustig gemacht hat. Der dazu geführt hat, dass Sarah sie nicht mehr hat wollen sehen und Abraham gesagt, ich möchte sie nicht mehr sehen. Es hat ihn sehr verletzt. Ich meine, der Ismael war sein Sohn immerhin. Aber auch da hat Gott dem Abraham gesagt, los auf die Stimme von der Sarah. Und er hat das so gemacht. Aber Sarah verliert eine Gehilfin, eine Magd. Das war sicher eine gute Magd. Ein Sohn wächst ohne Vater aus. Ein Vater verliert seinen Sohn. Eine Frau, der Mann von ihrem Kind. Es ist furchtbar, was das menschliche Wursteln kann ausmachen. Unglaube und menschlich gottloses Handeln kann fatal sein. Und darum ist es so schön, dass wir den Hebräerbrief haben, der uns ermutigt. Ermutigt, zu glauben. Jetzt komme ich nochmal auf den Vers zurück. Durch Glauben erhielt auch Sarah selbst die Kraft, schwanger zu werden. Und sie gebar, obwohl sie über das geeignete Alter hinaus war, weil sie den für treu achtete, der es verheißen hatte. Ja, hat denn Sarah Glauben gehabt? Also mit dieser Frage habe ich gerungen. Vielleicht mehr, als wir denken. Vielleicht sogar mehr als wir. Das kann ich nicht beurteilen. Aber Sarah war fruchtbar. Sie ist in dem Sinn treu geblieben, mit dem Abraham mitgegangen, trotz dem ewigen Umgereise. Im 1. Petrus 3,6 lesen wir, das ist eigentlich die einzige Stelle, sonst noch, wo wir von der Sarah lesen, sie gehorchte Abraham, sie hat ihn Herr genannt und sie hat sich ihm untergeordnet. Das kann man auch als eine Unterordnung gegenüber Gott und seinem Reden verstehen. Und ich denke, sie hat zweifelt, aber sie ist nicht verzweifelt an Gott. Spannend finde ich, nochmal auf das Lachen zurückzukommen, sie hat behauptet, ich habe nicht gelacht. Sie hat es abgestritten. Warum? Sie fürchtete sich. Das war eine Gottesfurcht da. Sie hat dann abschliessen mit Gott. Ich kann es nicht mehr hören. So viel gehört, unerfüllt. Ich kann mir vorstellen, dass diese Situation dort etwas ausgelöst hat. Wir finden im Genesis keine Details. Wir lesen im Hebräerbrief, sie erachtete den für treu, der es verheißen hatte. Ich weiss nicht, ob dort der Groschen gefallen ist. Wo sie gemerkt hat, hey, es bleibt mir gar nicht mehr anders übrig. Ich kann nicht mehr auf meinen Körper vertrauen. Ich bin völlig abhängig von Gott. Und dass sie dann Glauben geschöpft hat, dass sie dem festgehalten hat, sollte dem Herrn etwas zu wunderbar sein. Das will ich glauben, das will ich in Anspruch nehmen. Und ich glaube, das ist ganz ein wichtiger Punkt. Zu merken, ich selber kann nicht. Ich schaffe es nicht, aber er kann. Er will seine Gnade zeigen. Ich glaube, es ist schön zu wissen, dass wir keine Superchristen sein müssen. Du musst kein Superchrist sein. Aber Glauben und Vertrauen ist etwas Zentrales und Wesentliches. Ohne Glauben können wir Gott nicht gefallen. Lesen wir im Hebräerbrief. Und ich mache euch allen einfach von Herzen Mut, euch in die Abhängigkeit immer wieder hineinzubegeben. Wo immer du dran bist. Du kannst nicht, Gott kann. Du fühlst dich ohnmächtig, er ist allmächtig. Heb dich daran fest. Er ist treu. Und lernen wir doch etwas zu sehen, das noch nicht da ist. Das ist Glaube. Was Gott verheißt, das wird er tun. Es ist aber der Glaube, eine feste Zuversicht auf das, was man hofft, eine Überzeugung von Tatsachen, die man nicht sieht. Und es ist natürlich wichtig, dass du weisst, was dir verheißen ist. Darum ist es so wichtig, dass wir die Bibel lesen, dass wir wissen, was ist uns geschenkt und was ist dir ganz persönlich zugesprochen. Und wenn du die Gewissheit hast und die Erkenntnis, dann heb drauf fest. Dann heb drauf fest. Dann werden wir den für treu erachten, was verheißen hat. Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, es ist einfach bemerkenswert, das Leben von dieser Sarai, von dieser Sarah, zu studieren und zu staunen, wie du aus dem, was so hoffnungslos ausgesehen hat aus menschlicher Sicht, so etwas Gewaltiges daraus gemacht hast. Du hast den Abraham erwählt, du hast aber auch seine Frau Sarah erwählt. Du hast sie einfach rausgenommen und das ist einfach Gnade. Und du hast sie aufgefordert, zu glauben. Ja, Herr, und du forderst auch uns raus, zu glauben. Dir zu vertrauen. Herr, es geht um Beziehung. Herr, es geht, dass man dich mehr kennenlernt. Und dass man dir Grosses zutrauen. Und wir sagen uns selber viele Sachen. Ja, dass wir vielleicht nicht zufrieden sind mit uns, wie wir am Anfang gesungen haben. Über unsere Situation, aber du hast einen anderen Blick. Du siehst viel weiter und schaffst du durch deinen Heiligen Geist einen neuen Glauben, ein neues Zutrauen, ein neues Sehen und Erwarten gegenüber deinen Möglichkeiten, die du hast in unserem Leben. Dir zur Ehre. Amen.